Megi die Moin, liebe SEO-Presso-Podcast-Freunde. Habt ihr schon von Klaneo gehört? Klaneo zählt zu den renommiertesten SEO-Agenturen im deutschsprachigen Raum und ist auf internationale Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing spezialisiert. Mit einem erfahrenen Team aus über 80 Expertinnen unterstützen Klaneo Unternehmen in den Bereichen der strategischen und technischen Suchmaschinenoptimierung, International SEO, Offpage SEO, Content-Marketing, Content-Erstellung, Marketing-Efficiency und Digital PR. Das Team bringt jahrelange Erfahrung aus verschiedenen Branchen wie FMCG und E-Commerce über Reise, Finanzen und Versicherung bis hin zu Health und Pharma mit. Klaneo betreut namhafte Kunden aus verschiedenen Branchen wie zum Beispiel Henkel, Bosch, HelloFresh, Jungheinrich, Birkenstock und ab in den Urlaub. Das klingt für euch spannend und ihr wollt Klaneo persönlich kennenlernen? Dann schreibt einfach eine Mail an info@klaneo.com oder besucht klaneo.com und macht euch selbst ein Bild. Und solltet ihr im Mai auf der OMR in Hamburg sein, dann nutzt die Gelegenheit und besucht Klaneo direkt vor Ort. Ihr findet sie in Halle A4 an Stand A06 und schickt schöne Grüße vom SEOpresso Podcast. Megidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SEOpresso in der Reihe SEO persönlich, wo wir hinter die Persönlichkeit eines SEO schauen. Mein Name ist Björn Darko und heute habe ich mir ein weiteres Urgestein der SEO-Branche eingeladen, nämlich niemanden geringeren als Olaf Kopp. Olaf ist Agenturgründer und CBDO sowie Head of SEO von Aufgesang, einer Kommunikations- und Online-Marketing-Agentur aus Hannover, Initiator des SEM-Deutschland.de-Blogs, hat das Buch Content Marketing entlang der Customer Journey geschrieben, ist Podcaster sowie Veranstalter des SEA-Camps und einer für mich der sympathischsten Menschen, die ich bisher in unserer Branche getroffen habe. Moin Olaf, schön, dass du da bist.
Hallo Björn, das ist Runde 2 mit uns beiden.
Letztes Mal sind wir tief in dein Lieblingsthema eingestiegen, aber heute würde ich gerne ein bisschen mehr von dir erfahren oder auch für die Zuhörerschaft möchte ein bisschen mehr von dir erfahren. Das Format kommt richtig gut an, du bist jetzt der Dritte, Pip war vor dir, Malte Landwehr war auch mit dabei und es kommt richtig gut an, krieg richtig gutes Feedback und ich glaube, du bist eine sehr spannende Persönlichkeit, deswegen wollen wir heute ein bisschen mehr über dich erfahren. Vielleicht wird es ein bisschen Coaching, vielleicht ein bisschen Therapie, auf jeden Fall interessant. Du bist in Hannover aufgewachsen und ähnlich wie zu meiner Vita, das finde ich ganz toll, weil wir irgendwie so viele Parallelen haben, hat Hip-Hop bei dir einen ganz starken Teil im Leben eingenommen und dich auch sehr, sehr stark geprägt. Du warst selber auch aktiv als DJ in der Hip-Hop-Szene damals und mich würde interessieren, wie und warum du mit Hip-Hop in Berührung bekommen bist und was dich da getriggert hat.
Ja, danke erstmal für das Introducing hier. Hip-Hop, ich muss sagen, ich empfinde heute die heutige Hip-Hop-Szene, wenn man überhaupt von der Szene überhaupt noch sprechen kann, nicht mehr so als inspirierend wie früher. Damals war es halt für junge Menschen, und da beziehe ich mich dann ein, wenn man so Anfang 20 ist oder um die 20 ist, dann ist man immer so ein bisschen lost, ne? Die meisten zumindest. Mit um die 20 weiß eigentlich niemand noch so genau, was er aus ihm eigentlich werden soll, was er machen möchte beruflich, aber wo auch seine Rolle in der Gesellschaft ist und seine Identität auch noch nicht richtig ausgebildet, also eine Menge Fragezeichen rund um die eigene Person. Und Hip-Hop war früher mehr denn je zu der Zeit, wo wir beide das lieben gelernt haben, eine Macherkultur, ne? Und von der Kultur kann man da auch wirklich sprechen. Ich will jetzt nicht diese vier Elemente Story da irgendwie rausholen, aber kann vielleicht mal ansprechen: Breakdance, DJing, Graffiti, Rapping und dann kam irgendwann noch die ganze Sneaker Culture oder Fashion Culture irgendwie dazu. Und inzwischen spricht man ja, glaube ich, hat man zwischenzeitlich schon von 6 oder 7 Elementen gesprochen. Aber ursprünglich sind es halt die 4 Elemente und man konnte sich halt ausleben in diesen Elementen. Bei mir war es so, ich habe bis so 16 bis oder 15 bis 18 Jahre so oder 19 Jahre habe ich sehr viel Heavy Metal und Hard Rock gehört. Und dann, du kannst dich vielleicht entsinnen, gab es diesen Judgment Night Sampler. Hast du den auf dem Schirm? Gut. Ja. Da gab es ja diese Fusion aus dieser ganzen Metal, Hardcore, Hard Rock Ecke mit dieser Hip-Hop-Ecke, bei diesem Sampler haben die Initiatoren, das war glaube ich ein Soundtrack zu einem Film, und da haben dann die Initiatoren dieses Soundtracks die damals angesagtesten Rap-Künstler mit den angesagtesten Hardcore- und Heavy-Metal-Künstler.
Ja, da waren ja so Ice-T, Onyx, Slayer und so weiter drauf.
Slayer und Ice-T gab es einen Track, Onyx und Biohazard gab es einen Track. Ich habe zu der Zeit damals viel Biohazard auch gehört. Ich bin so in diesen New York Hardcore auch irgendwie so ein bisschen rein. Und durch diese, ich hatte immer in meinem Umfeld auch schon Leute, die Rap gehört haben. Das fand ich zu der Zeit noch ein bisschen langweilig, weil es mir immer zu eintönig war. Da habe ich mehr auf Gitarren gestanden. Und dann, als diese Fusion kam, habe ich diese Power gemerkt, die Rap halt haben kann. So, und vor allen Dingen die Message, die darüber gebracht werden kann. Und das hat mich dann voll eingesogen. Und so habe ich dann von 93 bis 96, 97, glaube ich, alles gedickt, was es so gab. Irgendwie, ich bin alle zwei Wochen in die CD-Läden gegangen, weil ich damals noch nicht gedjayed habe. Und dann wuchs so dieses Interesse, eine eigene Identität auf dieser Plattform Hip-Hop auszubilden und selber aktiv zu werden und selber ein Teil davon, von dieser Community zu sein. Und für Rappen war ich immer zu schüchtern, sag ich mal. Da hast du dann mehr Selbstbewusstsein gehabt, dass du das Mic in die Hand genommen hast. DJs wären dann meistens immer die sie so ein bisschen zurückhalten, da sind aber trotzdem was machen wollen. Die stellen sich dann hinten an die Turntables und vorne stellen sich dann die Rapper hin. So. Und so ist das eben da auch gewesen. Ich habe mich dann fürs DJing entschieden. Mich hat es fasziniert, wie man Musik ineinander mixen kann, und habe auch früh schon dann versucht, eigene Mixtapes mit so Riemen angetriebenen ersten Plattenspielern zu machen von einem Kumpel damals, und das hat mich irgendwie angefixt, und dann 97 hatte ich dann meine ersten 12-10er, und dann ging es halt ab, ne? Dann war viel Practicing, viel Üben, viel Trainieren, Scratchen geübt, Mixen geübt, und dann 99 mein erstes Mixtape aufgenommen und auch die ersten Clubauftritte gehabt, und ja, der Rest. Und dann ging es auch über, dass man irgendwann selber regelmäßig auflegen wollte. Dann hatte einem aber keiner regelmäßig gebucht. Dann hat man halt Selbstveranstaltungen irgendwann gemacht, wo man dann selber auflegen konnte. So, und das, so sind dann auch die Clubveranstaltungen entstanden, die ich dann auch über 10 Jahre mit Kumpels zusammen gemacht habe. Und ging dann auch immer mehr in die Richtung Funk und Soul, weil wenn man mit Hip-Hop der 90er aufgewachsen ist, dann basiert das, die Beats basieren halt alle im Endeffekt aus Samples aus den 70ern und vielleicht noch 80ern. Und natürlich kommt man dann irgendwann an dem Punkt, dass man auch wissen will, wo kommen denn eigentlich diese Samples her, die für diese geilen Beats zuständig sind. Und so rutscht man dann in der Zeitlinie einmal nochmal ein paar Jahrzehnte zurück und dickt dann irgendwann auch die ganzen Funk, Soul und Jazz-Sachen. So, ne? Und so hat sich dann auch die Club-Geschichte entwickelt, dass man auch immer mehr davon eingestreut hat, und irgendwann vermischte sich das alles so miteinander, und habe dann eine Menge Mixtapes rausgebracht, die auch deutschlandweit zu kaufen waren, auch unter anderem bei MC, wo wir vielleicht auch noch zukommen.
Ja, dein DJ-Name war DJ Oleg, ne?
DJ Oleg, genau. Ich habe auch alle meine Werke und auch diverse Live-Mixes bei Mixcloud hochgeladen. Das ist so meine Legacy im Endeffekt als DJ, habe ich da quasi Großteil davon hochgeladen. So, da sind auch alle Mixtapes, die es zu kaufen gab, damals wirklich nur auf Kassette, dann irgendwann auf CD, gibt's da auch umsonst dann zu streamen. So.
Ich finde, du hast was ganz Schönes und Interessantes gesagt, wo ich sehr viel Parallelen zu der damaligen SEO-Szene auch sehe. Ne? Du hast ja gesagt, dass Hip-Hop damals in der Zeit, wo wir damit angefangen haben, eine ziemliche Macherkultur war. Du hattest sozusagen eine Welt gefunden, in der du contributen konntest, und sozusagen die Szene und die ganze Branche damals ja noch bezeichnet als Subkultur, heute ist ja eine Massenindustrie, die seinesgleichen sucht. Und damals konntest du wirklich ein Teil sein und als Contributor. Und es gibt auch diese eine Netflix-Serie, dessen Namen ich wieder vergessen habe, aber da geht es auch so um die Anfänge von Hip-Hop. Und da wurden so DJs wie DJ Grandmaster Flash so als Superhelden dargestellt. Und so war es wirklich für mich zum Beispiel auch. Ne?
Du meinst die Puma Suits Werbeserie?
Ja, genau. Ist es Breakdown oder
Breakdown, ich glaube Breakdown so ähnlich, ja. Genau. Breakdown, und da am Anfang kommt immer dieser rote Puma-Suits-Schuh rein.
Ja, genau. Und da wurden ja diese ganzen DJs da in der Bronx, wo es so angeht, so, oder Leute, die Graffiti gemalt haben und so, als Superhelden dargestellt, ne, in dieser Serie. Und so war es früher tatsächlich, wenn einer in der Umgebung irgendwie malen konnte oder breaken oder rappen konnte, so, das war der Gott. Ne? Das war halt voll geil.
Und du hast dich halt gleich connected, ne? Das Connecten war halt auch cool. Du bist ja damals von Jam zu Jam gefahren und hast Leute mit der gleichen Leidenschaft gesucht und gefunden. Und damals gab es, muss man sagen, gab es noch kein Internet. Ne? Ich bin bis nach New York geflogen, um Platten zu kaufen zum Beispiel. Ne? Also das ist heutzutage, das kann man heute gar keinen mehr erklären. Ich bin in jede Stadt, in jede größere Stadt, wo ich zu Besuch war, habe ich als erstes einen Plattenladen gesucht.
Und genau, und ich sehe halt viele Parallelen, weil damals dann, zumindest als ich, habe ja noch später angefangen als du mit dem ganzen Online-Marketing, aber da war es selbst noch eine kleine Branche, ne? 2012. Du hattest natürlich so große Namen, die sich ja schon große Firmen aufgebaut haben, und das waren eigentlich immer die gleichen Nasen, die dann irgendwie auf Konferenzen Vorträge gehalten haben.
Habe ich auch noch eine Story zu. Ich war meine erste SEO-Konferenz war 2009, die Search Engine Strategies in Berlin hat die stattgefunden. Und da war so ein Markus Tandler dabei zum Beispiel, oder so ein Christoph Kemper war da auch dabei. Und dann war da so ein Typ mit so einem Bart, mit so einem großen Bart, der hieß Phantom Master,
ja,
hat er sich genannt.
Ja,
so
den kenne ich auch noch.
Den bin ich heute bei Facebook connected. Geiler Typ, aber alles voll die skurrilen Typen. Und du hast damals noch gedacht, so, boah, zieh ich jetzt hier einen Anzug an und so, und kommst dann so, muss ich mich jetzt hier irgendwie verkleiden oder so, und kommst dann dahin und hast diese ganzen schrägen, liebevoll gemeint, schrägen Vögel da, und hast gedacht. Und ich habe auch, da wird sich der Markus Tandler auch noch dran erinnern, ich habe für T3N 2012 ein Recap zur SMX geschrieben auf T3N. Und da habe ich auch, der Titel war, oder in meinem Blog habe ich das, glaube ich, auch geschrieben, von SEO-Rockstars und, also es war so ein Eindruck, als ob das so Rockstars wären. So hatte man so das Gefühl damals, als man so neu in diese Szene reingekommen ist irgendwie.
Ja. Aber dennoch hatte man natürlich immer die Chance mit Blogartikeln, ich meine, heute sind es Podcasts, früher Blogartikeln oder irgendwelchen Case-Studies, die du teilst, halt zu contributen, ne? Und auch auf Konferenzen zu gehen, Sachen vorzustellen und sozusagen in diese Branche mit aufgenommen zu werden und auch als Thought-Leader mit aufgenommen zu werden. Ich meine, du hast ja mit deinem SEM Deutschland Blog hast natürlich da auch eine Vorreiterrolle mit angenommen und natürlich auch sehr viel gemacht.
Aber was mir aufgefallen ist, in der SEO-Branche sind die Gatekeeper schon schwieriger zu überspringen. Das ist, ich habe ja beides. Ich bin ja, glaube ich, der einzige, zumindest in Deutschland, mir bekannte Online-Marketer, der es in zwei Bereichen, sprich Google Ads und SEO, zu einem Namen gebracht hat. Ich habe ja 2009 bis 2013 in erster Linie mir mit Google Ads einen Namen gemacht oder Google Ads Optimierung. Und in dem Google Ads Szene oder in der Google Ads Community ist es deutlich einfacher gewesen, sich einen Namen zu machen, und viel schneller als in der SEO Community, weil in der SEO Community wurde auch schon noch viel, haben viel mehr Leute publiziert und es gab viel mehr starke Charaktere und Egos auch. Da war die Google Ads Branche, bis heute ist die relativ schwach besetzt mit Egos, sag ich mal. Sprich, und je mehr Egos du in so einer Branche hast, desto schwieriger wird es auch, sich da irgendwie durchzusetzen und einen Namen zu machen.
Ja. Du hast mir mal erzählt, dass du damals während deiner Hip-Hop-Zeit auch mit dem Gesetz konfrontiert wurdest. Und ich finde die Geschichte total eindrücklich, und vielleicht hast du ja Lust, ein bisschen was dazu erzählen.
Das war tatsächlich vor meiner eigenen aktiven Hip-Hop-Zeit. Also durch mein Leben, ich habe mich ja viel mit mir selbst beschäftigt, gerade in den letzten Jahren, so habe Coachings gemacht, Therapie gemacht etc. Und habe so meine, auch sollte jeder mal tun, so seinen Weg mal rekapituliert. Ne? Und was der rote Faden, der bei mir halt immer ist, ich habe immer nach einer Rolle und nach einer Identität gesucht. Und das hat mich eigentlich immer wieder in diese verschiedenen Rollen auch getrieben, weil ich irgendeine Rolle immer brauchte, um mich vielleicht auch sicher zu fühlen. Und Hip-Hop hat mir die Möglichkeit gegeben, genauso wie Online-Marketing-SEO hat mir die Möglichkeit gegeben, eine Rolle, eine Identität anzunehmen. Wenn ich jetzt die Zeit mal ganz weit zurückdrehe, so in Mitte 90er, sag ich mal, wie alt war ich da? Jetzt muss ich kurz überlegen. Es muss so um die 20 auch gewesen sein. Da habe ich noch nicht gedjayed, da habe ich zwar schon Hip-Hop gehört, aber ich habe noch nicht gedjayed, also ich hatte noch keine Identität in dieser Kultur. Und damals hatte ich dann tatsächlich meine Identität als Drogendealer gesucht. Und das war dann meine Rolle, die ich in der Gesellschaft dann mehr schlecht. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Aber es ist so. Es hat mir eine Identität gegeben. In meiner Region kannte mich irgendwann jeder, weil ich der Typ war, der so Pizza-Bringdienst-mäßig halt rumgefahren ist und die Päckchen vorbeigebracht hat, ne? Und das ist, war eine.
Also so richtig systematisch organisierter Dealer. Nicht jemand, der jetzt irgendwie auf der Straße Leute anspricht, sondern richtig.
Nein, es war wie Pizza Bringdienst. Das hat sich rumgesprochen. Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich musste da kein großes Marketing für mich selbst machen. Es sind Situationen passiert, die auch echt unheimlich waren, dass da habe ich noch im Vorort von Hannover gewohnt, also eigentlich Dorf und Land, aber so eine größere Gemeinde halt. Und ich war dann in der Nachbargemeinde. Da kamen so Kids auf BMX-Rädern vorbei, so 12, 13 irgendwie. Und die sprachen mich dann an, als ich mit meinem Auto da geparkt habe. Ich hatte so einen auffälligen Volvo mit so Schlafaugen. Ich gab ja diesen einen Volvo, diesen kleinen mit den Schlafaugen, den hatte ich damals in weiß. Und ich stieg dann aus dem Auto aus und dann sprachen die mir an, du bist doch der mit dem weißen Auto, der die bösen Sachen macht. Und das ist schon, wenn du schon so ein Bekanntheitsgrad dann hast, dann solltest du dir auch mal irgendwann überlegen, so wird vielleicht doch ein bisschen heiß langsam die Nummer. Und ich bin da eigentlich irgendwie, ich habe das nicht systematisch aufgebaut. Irgendwann hat man natürlich auf Effizienz und Prozesse geachtet, dass man halt immer Päckchengrößen in verschiedenen, verschiedene Päckchengrößen immer dabei hat und es halt schnell geht. Und da hat man sich immer auf den Folgetag dann vorbereitet.
Mit Gras gedealt oder auch andere Sachen gedealt?
Also grüne Platte und Gras, so, ja. Und ich bin da jetzt nicht stolz drauf, aber ich bin, muss ganz ehrlich sagen, jetzt kommen vielleicht viele, kann man dem überhaupt noch vertrauen oder was weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin da damals als junger Mann so in diese Identitätskrise oder ich habe halt diese Identität gesucht und der nette Nebeneffekt war, dass man auch ein bisschen Geld verdient hat und sich halt mal dann Sachen leisten konnte irgendwie, die man vorher nicht hatte, weil meine Mutter hatte jetzt auch nie so viel Geld. Also ich komme jetzt nicht aus einem Elternhaus, wo das besonders wohlhabend war. Ich war jetzt aber auch nicht arm, aber auch nicht besonders wohlhabend. Also wir hatten damals große Diskussionen um diese Markenklamotten und so und die hat meine Mutter mir nicht ohne weiteres gekauft. So und das, dadurch konnte ich mir halt solche Sachen dann halt finanzieren. Ne? Und die, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe damals eben mit Leuten zu tun gehabt, mit denen du halt sonst nichts zu tun haben willst und auch nicht hast in der Regel. Also dieses ganze kleinkriminelle Milieu, was man so aus Filmen und so auch kennt. Ne? Ich kenne, also wenn man es im heutigen Hip-Hop-Slang zu sagen, ich habe die Straße kennengelernt. So, ne? Ich war selber kein Straßentyp so, dementsprechend hat sich das auch gerecht, weil ich halt mit Gewalt nicht so auf Hand in Hand gehen war, und aber du kommst automatisch, wenn du in solche Kreise bewegst, irgendwann mit Gewalt in Verbindung, gerade wenn Menschen eben nicht Geld dafür zahlen wollen, was du denen da verkaufen willst.
Und wie wurdest du denn gecatcht von den Bullen oder wie kamst du der Verurteilung?
Es wurde ein Ring hochgenommen, also ein größerer Ring, mit dem ich auch mitgewachsen bin. Da haben sie den Master, das hieß dann damals immer so Master, der Boss quasi, der Oberboss. Und der war inzwischen so groß, dass er sich noch andere Kollegen dazu geholt hat. Und das war auch in der regionalen Bildzeitung und so nachher. Dann ist dieser Ring hochgenommen worden. Die haben ihn observiert und haben in dieser Observierung auch Telefongespräche mitgehört, die ich mit diesem Herrn geführt habe. So. Und genau, das war am Schluss. Dann haben sie quasi, glaube ich, knapp 100 Leute dann, die haben Kronzeugen, es gibt diesen Kronzeugen-Paragraphen und von denen haben die Gebrauch gemacht. Deshalb haben sie Strafminderungen bekommen und haben halt knapp 100 Leute damit reingezogen und einer davon war ich.
Ja, aber du hast nicht gesessen oder so, musstest du irgendwie Sozialstunden machen oder?
Ich war in U-Haft ganz kurz, Gott sei Dank nur ganz kurz, weil ich damals auch eine Ausbildung angefangen habe gerade. Ich war eigentlich gerade, als die Kripo bei mir vor der Tür stand mit dem Haftbefehl, war ich eigentlich gerade in der Phase, wo ich auf die Gleise, wo auch mit Hilfe von meiner Mutter ich auf Gleise gesetzt wurde. Ich habe eine Ausbildung gerade angefangen und gerade in der zweiten Ausbildungswoche steht dann die Kripo bei mir vor der Tür und das war natürlich, es passt. Aber das hat am Schluss mich auch ein bisschen gerettet, weil die Kollegen, mit denen ich das zusammen angefangen habe, die saßen tatsächlich 3 Monate in U-Haft. Das ist nicht so schön, glaube ich. Also Knast ist, glaube ich, gerade wenn du kein Straßentyp bist und wenn du dich da eben anders behaupten musst und eben nicht zu Mutti Polizei oder Mutti Staat laufen kannst, dann ist, glaube ich, Knast auch nicht so eine richtig coole Sache, so, weil es ist nun mal Straße, Straßenregeln sind nun mal anders, als da kannst du halt nicht zu Mutti laufen.
Ja, ja. Naja, du bist dann auf die professionellen Gleise, zumindest im Online-Marketing, was man so zurück verfolgen kann auf LinkedIn, aus dieser Hip-Hop-Umgebung heraus dann bei damals MC gelandet. Du bist dort MC, für alle, die es vielleicht nicht kennen, war früher eigentlich das Magazin im Bereich Hip-Hop, was dann später auch zu einem Mail-Order, also ein Katalog sozusagen, sich entwickelt.
Das erste, eigentlich mit dem Forum zusammen, das erste Online-Medium, was zu hiphop.de gibt es auch schon seit 2005, aber da gab es halt nicht viele online, ne, zu der Zeit. Und die hatten halt das große Forum, wo sich jeder rumgetrieben hat, und hatten halt auch einen kleinen, wirklich redaktionell geführten News-Teil, sag ich mal, für Deutschrap und US-Rap-News.
Hast du da schon sozusagen rein aus, weil du das thematische Interesse hattest und dich dann da online mit auseinandersetzen musstest, oder hattest du schon sozusagen Kenntnisse, Berührungspunkte vorher mit Online-Marketing, die du dann dort einbringen konntest und wunderbar mit Hip-Hop verbinden konntest?
Ich war reingetrieben davon, in der Musikindustrie, speziell im Urban-Hip-Hop-Bereich zu arbeiten. Das war meine Triebfeder bis dahin. Ich habe viele verschiedene Praktikas bei Warner Music, bei Roel Bunker, hier Markus Steiger, mit dem ich auch bis heute noch befreundet bin. Die habe ich gemacht, und ich wollte unbedingt in diese Musikindustrie rein und habe dafür auch noch ein extra Praktikum gemacht, was ich jetzt nicht machen soll. Und das hat dann halt irgendwann geklappt. Über die ganzen Connections, die man dann da macht, bin ich dann da reingerutscht, habe dann als Chef Online-Redakteur und Marketing-Manager bei MC angefangen. Hab da mich um den, wir hatten damals einen Magalog, sagte der Begriff Magalog was?
Ja, so eine Mischung aus Magazin und Katalog.
Genau, und MC war ja groß im Kataloggeschäft, das war ja der erste Hip-Hop-Versandhändler in Deutschland. Und die wollten halt zum Beispiel, die haben ja immer fürs Cover, gab es dann immer Kooperationen mit Künstlern, da war dann Savage drauf, da war dann Casper drauf und solche Konsorten irgendwie. Und da habe ich mich drum gekümmert, also diese Kooperationen für die Cover mit den Künstlern beziehungsweise deren Management zu machen. Und ich habe mich drum gekümmert bei dem Katalog, um dass da ein bisschen Content reinkommt. Und da haben wir damals mit der Backspin zusammen gearbeitet und haben da halt immer so Rest-Content-Bestände quasi von der Backspin übernommen, die es nicht ins Magazin geschafft haben, und haben sie dann in den Katalog gepackt. Und da haben wir da auch immer mit denen kooperiert. Und online habe ich halt die Deutsch-Rap-News irgendwann geschrieben. Für die US-Rap-News hatten wir den Amadeus Thüner, der heute dick im Sneaker-Business unterwegs ist. Der ist heute einer der bekanntesten Sneaker-Nerds, glaube ich, in Deutschland. Der hat die US-Rap-News gemacht. Ich habe die Deutsch-Rap-News da geschrieben, habe auch verschiedene Künstler interviewt dafür mal, bin nach Berlin gefahren, habe ich damals interviewt, als er noch bei Bushido war, auf dem Label, und so Sachen, ja. Und dann darüber kam dann wirklich der Kontakt parallel. Ich habe zum Anfang, als ich bei MC angefangen habe, ich meine Diplomarbeit geschrieben, und während der Vorbereitung oder während der Diplomarbeit habe ich meine ersten Berührungspunkte wirklich mit Online-Marketing gehabt. Und da war es tatsächlich die erste Auflage Website-Boosting von Mario Fischer, also das Buch, nicht das Magazin, sondern das Buch. Es war so 2006 rum, das war mein erster, da habe ich das erste Mal wirklich über SEO, Affiliate-Marketing, Google Ads etc. auch in der Theorie erstmal gelesen. So, ich habe natürlich damals für meine Partys, was es da für Möglichkeiten gab, du hast in Foren natürlich ein bisschen, in MySpace habe ich viel gemacht damals, er hat auch eine eigene MySpace-Seite für DJ Oleg dann quasi, und habe da ein bisschen Promo gemacht und habe auch in Foren und so war ich aktiv und habe da so ein paar Links gedroppt, damit die Leute und Events promotet etc. und sowas. Da hatte ich schon Berührungspunkte, ohne das jetzt damals Online-Marketing genannt zu haben. Das hat man einfach gemacht, weil man dahin wollte, wo die Zielgruppe ist und da halt eben promoten wollte. Ich nenne es mal Online-Promotion vielleicht. So
eher. Aber du hast ja trotzdem dann sozusagen nach MC
gibst noch eine ganz kurze Station bei Universal Music und dann hast du eigentlich schon angefangen, mit Sam Deutschland deine eigene Agentur zu gründen. Oder vielleicht warst du erstmal Freelancer und daraus ist ja nachher eine Agentur entstanden, die sozusagen jetzt mit Aufgesang zusammengeführt ist oder unter dem Namen Aufgesang zusammengeführt ist und auch heise.de mit beteiligt ist. Wie kam sozusagen dieser Impuls denn aus der Musikszene dann rauszugehen und eigentlich eine Online-Marketing-PR-Kommunikationsagentur aufzumachen?
Also ich habe mich bei MC ja neben der Online-Redaktion stark auch um Marketing gekümmert, gerade da war viel Event-Marketing. Ich habe immer das Splash, den Splash-Stand organisiert komplett selbst, habe so einen Hammer-Jeep bekleben lassen und bin mit dem dann da zum Splash gefahren und so. Und
so viel Geld hatten die damals.
Und solche Sachen und hab da halt die, ich weiß nicht, ob du damals dann auf dem Splash warst, als auf dem Splash warst, wo es diese I Love Hip Hop Shirts gab.
Mir war es nur 2001 einmal da. 2001.
Also hatten wir ja auch im Vorgespräch schon, genau. Und das war auch meine Idee mit diesen I Love Hip Hop MC Shirts und so. Und wir hatten eine Agentur damals für den MC Online Shop, haben die Google Ads gemacht. Das war keine Agentur, das war ein einzelner Dienstleister. Und das fand ich spannend, weil da habe ich immer wieder, die habe ich so ein bisschen, was heißt kontrolliert, die habe ich so ein bisschen betreut als Ansprechpartner. Und das, dann habe ich so mal gesehen, dass du bis auf Keyword-Ebene so Gebote steuern konntest. Du konntest sehen, über welches Keyword Bestellungen reinkommen und so. Und das fand ich. Und wenn du sonst vorher nur Marketing gemacht hast, nur Marketing und was so ein bisschen ins Blaue, in den blauen Dunst irgendwie geschossen wirst, aber was das bringt, weiß ich nicht genau. Wir haben auch Plakataktionen natürlich gemacht, wo wir auch Rückläuferelemente hatten, um zu gucken, ob diese Plakataktionen funktioniert haben, also ob Kataloge dann bestellt wurden. Aber das war alles noch nicht so handfest. Und als ich das mit den Google Ads gesehen habe, dachte ich mir, ey, das ist richtig geil. Das macht richtig viel Sinn und das ist richtig geil und das ist richtig schön zu kontrollieren, zu optimieren und zu steuern. Und das wollte ich in dem Moment wollte ich das selber machen. Und da ich die Chance bei EMP-MC nicht bekommen habe, habe ich mich dann wegbeworben und bin halt bei Universal-Deutschrock gelandet. Also wir hatten damals schon über die Kooperation immer Kontakt mit Universal, sprich, die kannten mich auch schon. Und ich habe die überzeugen können, dass ich motiviert bin und der richtige Mann bin, obwohl ich noch nicht viel vorzuweisen hatte, dann im Online-Marketing bei denen anzufangen. Aber dann gab es aus verschiedenen Gründen, habe ich dann zum Ende der Probezeit selber gekündigt und bin dann auch wieder zurück nach Hannover vollständig gezogen und habe dann, es gab noch 2009 nicht viele Online-Marketing, es gab Abacus in Hannover, sonst gab es eigentlich nichts Online-Marketing-mäßiges. Mich bei ein, zwei Agenturen beworben, da hat das aber nicht geklappt und dann war halt Plan B, selbstständig machen. Und ich hatte mit hvde, weil ich hatte ja meine Hip-Hop-Connecten, ne? Ich hatte einmal das Bravado-Konto von Universal, das Google Ads-Konto, als ziemlich großen Kunden, den ich direkt übernehmen konnte. Und ich hatte HHV über meine Connecte zu den Jungs irgendwie, also hiphopvinyl.de. Und das waren meine beiden ersten Kunden, mit denen ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, im Google-Ads-Bereich.
Und dann warst ja auch schon einer der Ersten, die sozusagen wirklich groß geblockt haben, ne? Mit Sam Deutschland ist ja heute noch mit einer der top-sichtbarsten Domains in dem Bereich, die hast du ja fast vollständig erstmal selber aufgebaut. Hast du schon erkannt, dass über Content Marketing oder war es sozusagen das Ziel über Content Marketing mehr Kunden? Hast du erkannt, dass du diese Kommunikationsstrategie nutzen kannst, um auf dich aufmerksam und neue Kunden zu gewinnen oder was steckt dahinter?
Also erstmal ist es du hast es vorhin gesagt, du hast es ganz gut gedacht. Irgendwas hast du vorhin gesagt, irgendwas in die Welt zu tragen oder irgendwie sowas oder das hast du irgendwie vorgesagt. Im Endeffekt ist es ähnlich wie mit den Mixtapes, bloß auf eine andere Schiene. Ich publiziere halt gerne. Da habe ich gerne Musik gemixt und das rausgebracht und etwas geschaffen, was ich nach außen bringen will. Und da habe ich gemerkt, ey, ich habe so viel Gedanken im Kopf. Ich mache mir so viel Gedanken, wie optimiere, in dem Fall ganz am Anfang habe ich ja über Google Ads geschrieben ganz viel, wie optimiere ich jetzt die Google Ads Kampagne und was mache ich da? Und damals gab es kaum Blogs, eigentlich gar keinen Blog, der regelmäßig geblockt wurde um das Thema. Und da habe ich mich genau in die Lücke reingesetzt und habe mir da relativ schnell einen Namen gemacht. Und irgendwann switchte das, weil ich halt durch dieses Content-Marketing, den Begriff gab es damals noch gar nicht, 2009, 2010, kam so 2011, 2012, wurde der von den, wie heißt er denn? Der Epic, der das Buch Epic Content Marketing geschrieben hat, der hat den Begriff ja eigentlich geprägt und erfunden. Und das war so 2011, 2012 rum. Und da merkte ich, wie viel Attention ich bekommen kann, indem ich Content publiziere und was das für einen Impact haben kann. Durch das, was ich da in dem Blog tue. Und dann switchte, genau aus den Erfahrungen switchte dann das Interesse immer mehr, mich mit Content-Marketing und SEO zu beschäftigen, weil Content-Marketing und SEO ist näher dran aneinander als Content-Marketing und Google-Ads. Und dadurch, durch diese Kombination rutschte das dann auch immer mehr in Richtung SEO und wir hatten ja nicht ohne Grund meine jetzige Geschäftspartner Ulf, der hat ja eine PR-Agentur und unter der großen Klammer Content Marketing macht es einfach Sinn, diese Kommunikations-PR-Welt mit der Online-Marketing-Welt zu verheiraten. Da waren wir eine der ersten Agenturen in Deutschland, die das auch so gemacht hat. Und dann haben wir quasi diese SEM Deutschland mit der Aufgesang zusammengebracht unter dieser großen Klammer Content Marketing. Und dann kam halt noch Pinguin 2012, Panda war, glaube ich, 2011, Pinguin 2012. Und diese beiden Updates, die haben mich auch dazu bewogen, dass diese ganze Spam-Welt, was mich immer Abstand hat nehmen lassen von SEO. Ich habe mich vorher auch schon mit SEO beschäftigt, aber mir hat es keinen Spaß gemacht, weil mir war das zu weit weg vom Marketing oder von sinnvollen Marketing für Unternehmen. Und durch diese beiden Updates hatte ich das Gefühl, hier findet gerade ein Umschwung statt, dass SEO jetzt aus der Spam-Ecke rauskommt, hin in Richtung Marketing-Ecke mehr gedrückt wird. So. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann ab dann, 2013 rum, habe ich dann quasi meine Ads-Ära abgeschlossen in dem E-Book, dieses AdWords-Optimierungs-E-Book, was ich geschrieben habe, was es, by the way, auf die eine Woche auf die Startseite des offiziellen Google-Ads-Forum geschafft hat. Da hat Google tatsächlich selber dieses E-Book da oben drauf. Das hat, ich glaube, ich meine auch bemerkt zu haben, dass dieser Link oder diese Linksignale, nicht nur der Link, aber diese ganzen Linksignale, die durch dieses E-Book entstanden sind, hat dieser Domain auch nochmal einen riesen Boost gegeben. Und ja, diese Domain ist bis heute von mir alleine gepflegt. Ich habe alle, die 95% des Contents oder 90% des Contents ist von mir. Ich bin bis heute derjenige, der im allein als One-Man-Army quasi diese Seite betreibt und bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Wir hatten zwischenzeitlich mehr als 5 Sichtbarkeitspunkte bei Sistrix. Ich glaube, das schaffen nicht viele Leute in Einzel. Das schafft man vielleicht mit ganzen Teams, aber nicht als Einzelperson ist das gar nicht so. Da musst du dich schon richtig reinhängen, auf jeden Fall.
Aber wie kreierst du denn den Output? Also ich meine, du bist jetzt ja auch ein viel beschäftigter Mann mit Agenturgründung und Agenturführung und so weiter. Wann schaffst du es denn da noch zu blocken? Machst du es nachts oder abends oder im Flieger oder wie?
Freizeit, ja. Also viel Freizeit. Ich habe viel Freizeit. Aber ich muss dazu sagen, ne, du hast eine Familie. Ich habe auch eine Familie, aber du hast Kinder. Ne? Ich habe keine Kinder und ich habe natürlich viel mehr Zeit, meine freie Zeit für sowas auch zu verwenden. Also ich habe da sehr viel. Ich sitze da bis heute, sitze ich da mindestens einmal die Woche dran und schreibe irgendwas oder optimiere irgendwas. Das ist quasi das, wo ich am meisten dran gelernt habe, dieses Projekt. Da habe ich mein Wissen rausgezogen und meine Learnings und meine Erfahrungen mit gesammelt.
Es ist ja heute leider viel zu, also dieses ganze Geblocke und also in der Form, in einem Blogartikel, gehst du natürlich viel tiefer in die Analyse und deine Gedanken rein. Ne? Das ist ja sehr, sehr wenig. Es war ja mal eine Zeit, da war es fast gar nicht mehr. Und es ist jetzt sehr, sehr wenig, dass das noch passiert. Wenn dann überhaupt in Social-Media-Posts, wo du natürlich gar nicht so richtig in diese Tiefe reingehen kannst. Und ich selber habe damals auch extrem viel aus diesen Blogartikeln gelernt und vom Lesen gelernt. Und heute kriegt man dann wirklich so ein bisschen die Surface mit im Social Media oder du musst dich halt wirklich dann mit Podcasts auseinandersetzen, wo vielleicht mal tiefer über bestimmte Themen gesprochen werden. Ne?
Das Format Fachartikel oder Blog, das packe ich mal in eine, ist nicht mehr so relevant wie früher. Da bin ich absolut d'accord, so, weil die Leute wollen Audio oder Video. Also das ist so das Vorherrschende. Das hören viele Leute nicht gerne, glaube ich, die sich stark noch mit Blog-Marketing auseinandersetzen. Aber ich habe es ja selber an verschiedenen Stellen auch schon erwähnt, dass das Konsumverhalten der Menschen hat sich halt geändert. Die wollen entweder Audio, was sie nebenher konsumieren können, oder Videocontent ist halt spannender, weil es ist halt Das ist halt das Medium der Neuzeit.
Ja. Jetzt hast du ja schon seit mehreren Jahren sozusagen, bist du sozusagen der Kopf von Aufgesang insgesamt. Also dein Geschäftspartner zum Beispiel, den kenne ich jetzt persönlich nicht und andere aus der Agentur kennt man jetzt auch nicht persönlich oder sieht man. Du bist ja schon seit längeren Jahren eigentlich der Kopf des Ganzen, der zumindest nach außen auch repräsentiert. Aber du hast
das Gesicht, dann nennen wir es das Gesicht, der Kopf.
Genau, das Gesicht. Und ihr habt ja jetzt über 45 Mitarbeiter im Prinzip schon, ne? Also es ist und es ist ja auch was entstanden, also aus deiner eigenen Selbstständigkeit, der Zusammenschluss nachher unter Aufgesang, jetzt mit der Beteiligung von Heise. Gibt es Learnings, die du teilen kannst als Agenturinhaber über die Jahre, die du das jetzt machst?
Also mein Learning ist, ich würde, glaube ich, keine Agentur mehr aufbauen. Energie, ich glaube, eine Agentur aufzubauen oder generell ein Dienstleistungsgeschäft aufzubauen, was halt sehr stark auf menschlicher Arbeit und menschlicher Zeit basiert, ist, glaube ich, mit das Härteste, was du machen kannst. Weil mit Menschen, Maschinen und Software sind skalierbar und ticken immer gleich. Menschen ticken höchst unterschiedlich und du versuchst ja auf die einzelnen Bedürfnisse einzugehen, aber versuch mal auf die einzelnen Bedürfnisse von über 40 Menschen einzugehen. Das ist wahnsinnig herausfordernd. Das ist ein bisschen vielleicht zu vergleichen mit wem man Kinder hat vielleicht. Oder damit würde ich es vielleicht am ehesten vergleichen, weil du musst halt jedes Mal ganz individuell auf die einzelnen Mitarbeiter eingehen, wenn du es wirklich gut machen willst. Und du bildest sie auch stetig aus, weil der Markt halt auch nicht neu Fachpersonal, was unseren Ansprüchen zumindest gerecht wird, bereitstellt, müssen wir viele Leute selber ausbilden und die gehen dann halt auch irgendwann und du fängst wieder immer wieder von vorne an quasi. Du gehst immer zwei Schritte vor und einen Schritt zurück, was wahnsinnig herausfordernd ist. Und das ist ein Learning, diese Erkenntnis zu haben. Ich bin stolz darauf, das, was wir da geschaffen haben, aber rückwirkend sage ich so, ich glaube, nochmal würde ich sowas nicht hochziehen wollen.
Vor allen Dingen hängt das ja auch so am seidenen Faden. Also die Kunden, die man hat sozusagen, darauf kalkulierst du ja die Ressourcen, die du brauchst. Bricht der Kunde weg und du hast keinen anderen, dann bricht sozusagen auch die Ressource weg. Und du musst ja natürlich, also das ist jetzt natürlich schwarz gemalt, aber im Prinzip, wenn der Kunde wegbricht und du kannst ihn dann nicht weiter bezahlen, sind die Leute ja auch passé, ne?
Ja, toi, toi, toi. Kundenseite war meistens nicht das entscheidende Problem. Wir hatten häufiger Struggle auf der Mitarbeiterseite, weniger auf der Kunden, weil wir eine gute Reputation uns geschaffen haben, da wir eine gute Sichtbarkeit mit der Agenturseite haben, haben wir kein Lead-Problem, sage ich mal so. Wir bekommen so viele Leads, wir haben entweder ein Abschlussproblem eher, dass die Leads nicht zum Auftrag werden oder die Angebote nicht zum Auftrag werden, aber Lead-Problem haben wir in dem Sinne noch nie gehabt, ne? Aber wir haben halt wirklich einen Mitarbeiter, das Mitarbeiterthema, das ist immer das, wo sich die meiste Zeit in der Führung von so einer Agentur drum dreht. Wir sind ja im Austausch seit Jahren mit befreundeten Agenturgeschäftsführern und die haben alle die gleichen Probleme. Also da geht es meistens nicht um die Kundenseite, da geht es in der Regel immer, es wird die meiste Zeit sprechen, wenn wir uns mit denen zusammensetzen über die Mitarbeiterseite.
Ja. Was ich recht ungewöhnlich oder erstaunlich fand, ist sozusagen die Beteiligung von heise.de. Normalerweise ist
Heise
ja
Media,
so, dass,
also Heise Medien.
Heise Media, Entschuldigung, genau. Weil normalerweise ist es ja so, dass Agenturen aufkaufen, ne? Und hier ist es so, dass sich ein Medienunternehmen im Prinzip an der Agentur beteiligt hat. Kannst du ein bisschen erklären, wie das zustande kam, was so die Beweggründe dahinter waren?
Also Verlage sind ja allgemein in den letzten Jahren viel auf Agenturen. Also ich sage, gibt es ja so viele Beispiele. Sebastian Erlo von mit Mindshape ging an die Rheinische Post. SEO-Küche aus Süddeutschland ging auch an einen Verlag, meine ich. Die haben die Post gekauft. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall, viele Verlage haben Agenturen aufgekauft, weil sie halt zu ihrem Verzeichnisgeschäft zum Beispiel zusätzlich professionelleres Online-Marketing noch. Die machen schon viel. Jeder Verlag hat ja bedient ja schon diese Kleinstkunden, Friseure, Zahnärzte und sowas. Das machen die Verlage ja schon seit in den letzten 10 Jahren fast jeder Verlag hat so eine Unit, dass sie diese Klientel halt bespielen können. Aber größere Kunden, das fehlt strategisch vielen Verlagen halt noch, und die wollen halt diesen Online-Marketing-Bereich halt weiter ausbauen, und das ist so, glaube ich, die Hauptmotivation von Verlagen und Medienhäusern, in dem Bereich dann auch noch zu investieren.
Ja. Ich würde dich schon sehr, du bist natürlich einer der Thought Leader auf deinen Themen, also Semantik, EEIT, Patente hast du dir jetzt auch neu auf die Fahne geschrieben und löst dann damit natürlich den unglaublich tollen Bill Slusky ab, der da unheimlich viel Drive reingesteckt hat. Und also du bist schon ein Thought Leader in Deutschland in den Themen und hast natürlich mit deinem DJ-Background natürlich auch Bühnenerfahrung. Dennoch sieht man dich sehr, sehr selten auf Konferenzen sprechen. Und wir hatten im Vorgespräch, hattest du mir mal erzählt, dass das im Prinzip mit Bühnenangst einhergeht, weil du mal eine Panikattacke auf einer Bühne hattest. Stört es dich, weil du sozusagen dein Wissen auf der Bühne in unserer Branche nicht weitertragen kannst, oder ist das etwas, mit dem du dich arrangiert hast?
Gute Frage. Ich weiß ja, das Einzige, was mich stört, ist, ich weiß, dass ich es kann. Weil ich habe ja nicht immer eine Bühnenattacke. Ich weiß, dass ich auf der Bühne performen kann, aber der Energieaufwand ist halt so hoch aufgrund dieser Ängste, die da sind. Man nennt es ein kleines Traumata vielleicht auch, kleines Trauma. Und die sich immer wieder dem zu stellen, kostet mich wahnsinnig viel Energie. Und ich gehe auf die 50 zu und irgendwann muss man schauen, wo man die Energie in seinem Leben hinstecken will, wo sie am sinnvollsten und wo du auch am effizientesten deine Energie nutzen kannst für was. Und das sollten die Sachen sein, die dir leicht fallen, wo du in Flow kommst, wo Arbeit sich nicht wie Arbeit anfühlt, wo du vielleicht sogar noch Energie bekommst und nicht so viel Energie abgibst. Und ich muss sagen, es gibt super Speaker auf der Bühne. Warum? Es gibt echt gute Leute. Ich glaube, du bist auch. Ich habe dich jetzt noch nicht live auf der Bühne, glaube ich, gesehen, zumindest außer dieses Rap, deine Rap-Einlage, da habe ich gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, du bist halt eine Rampensau und du ziehst wahnsinnig viel Energie, glaube ich, auch daraus, wenn du auf die Bühne gehst. Ne? Man kann ja dann auch zwischen extrovertiert und introvertiert. Es gibt ja die Definition von extrovertiert und introvertiert. Extrovertiert bedeutet ja nicht, dass du gerne nach draußen gehst, sondern extrovertiert bedeutet ja, dass du unter Menschen Energie ziehst und Energie auftankst. Introvertiert bedeutet, du ziehst dich zurück, um Energie zu tanken. Das heißt ja nicht, dass ein introvertierter Mensch nicht auf die Bühne gehen kann und da performen kann, aber er zieht halt da keine Energie draus, sondern braucht dann wieder die Stille und Ruhe, um Energie zu tanken. Und ich bin eher introvertiert, was das angeht. Und dieses auf die Bühne stellen kostet halt mich wahnsinnig viel Energie. Deshalb mache ich es nur sehr ausgewählt. Und ziehe dann auch oft gerne so Formate, virtuelle Formate vor oder so Panel-Diskussionen. Wenn ich nicht alleine auf der Bühne stehe und dreiviertel Stunde Spotlight auf mich ist, sodass ich mich auch mal zurücklehnen kann und auch im Dialog mit wem sein kann, der auch auf der Bühne steht, dann habe ich damit keine großen Probleme. Da gab es auch keine Vorfälle. Aber wenn ich wirklich alleine da stehe und Spotlight nur auf mich und dann komme ich aus der Situation, dieses Gefühl, eigentlich das Schlimme ist ja für mich, wenn ich diese Gefühle kriege, diese Ängste kriege und ich habe das Gefühl, ich kann da nicht weg jetzt, dann potenziert sich das Ganze noch und dann kann es halt bis zu einer Angstattacke anwachsen. Und das ist halt ein Schatten, den ich da halt immer mit mir rumtrage und der halt, deshalb kostet es mich halt dann mehr Energie, als es mir gibt.
Als du das für dich reflektiert hast, ist es eher der Gedanke, das, was du vortragen könntest, würde den Leuten nicht gefallen, sie könnten dich kritisieren. Also ist es eher so eine Art Komplex oder ist es tatsächlich so eine Art Klaustrophobie, dass du da stehst und weißt, du kannst nicht weg?
Ganz klar, Zweiteres. Ich bin mir, fachlich bin ich da komplett sicher. Ich glaube, ich könnte fast auf jede Antwort, auf jede Frage eine Antwort geben. Und wenn ich sie nicht geben kann, dann würde ich das auch ohne Ängste und ohne Scham zugeben können, dass ich darauf keine Antwort weiß. Also das Fachliche ist es definitiv nicht. Da habe ich null Angst vor. Und da habe ich auch keine Angst, wenn da irgendwelche bekannten Persönlichkeiten im Publikum sitzen, die irgendwie dich testen wollen. Das ist mir alles egal. So, das ist, es geht wirklich darum, du hast es ganz gut beschrieben, es ist so eine Art Klaustrophobie, Ja, es ist, glaube ich, so zu beschreiben. Habe ich noch nie so unter dem Perspektive betrachtet. Danke dafür. Es ist tatsächlich so wie so eine, es geht dann irgendwann im Kopf los, so, du hast irgendein komisches Gefühl, dass du dich unwohl fühlst. Und dann geht's los. Dann denkst du, oh, jetzt stehst du hier. Dann fängst du die Gedankenkreise los. Jetzt stehst du hier, du kannst jetzt hier aber nicht weg. Und dieses Gefangensein in der Situation, das macht das eigentlich alles dann so schlimm.
Du bist ja auch, was ich auch total bewundernswert finde, bist ja auch sehr oft sehr transparent, ja auch mit deinen persönlichen Erlebnissen und auch deiner persönlichen Entwicklung. Und ich hatte mal vor 2 Jahren oder so, also nicht lang, 1-2 Jahren oder so, mal gelesen auf LinkedIn, wo du einen Post geschrieben hast. Du bist jetzt ja, hast ja deinen Zweitwohnsitz in Portugal und hast dir da irgendwie so eine Art Ruhepol auch aufgebaut. Und in dem Post ging es auch einher damit, dass du sozusagen mit deinem Life-Coach, dir einen Life-Coach engagiert hast und mit einem Life-Coach zusammenarbeitest, viel Sport gemacht hast und sozusagen auch in Portugal so ein bisschen deinen Ruhepol gefunden hast. Magst du ein bisschen erzählen, warum du es für dich selber erkannt hast, dass du jemanden brauchst, der dich supportet und vielleicht auch coacht auf bestimmten Sachen? Und wenn du erzählen möchtest, welche Sachen das sind?
Ich habe so erkannt für mich, dass alles irgendwie im Leben dann doch miteinander zusammenhängt. Es gibt, ich habe Coaching seit 7 Jahren, habe ich eine Coachin, die auch gleichzeitig Osteopathin ist, weil ich bin sehr psychosomatisch. Also ich erlebe sehr stark, mein Körper reagiert halt sehr stark auf emotionalen Stress zum Beispiel, also Schmerzen zum Beispiel oder so. Und es war wichtig, dass ich einen Coach finde, mit dem ich 100% vertrauen kann, als auch der auf der Körperebene auch was machen kann. Also bei der Coaching entscheidet, die ich jetzt seit 7 Jahren habe, ich war zwar, damals ging's mir, hatte ich halt wirklich eine Krise, muss man einfach so sagen. Und körperlich auch, mein Körper fühlte sich halt an wie krank. Der Körper fühlte sich einfach krank an durch diesen ganzen emotionalen Stress. Und dieser emotionale Stress hat zum einen auch mit beruflichen Herausforderungen zu tun, aber eben auch, ich habe halt so ein Thema mit Beziehungen, Bindungsangst, kann man es eigentlich nennen. So. Und das war so, da ging es um Paarbeziehungen eigentlich. Aber man kann diese Bindungsangst auf viele andere Aspekte. Es macht nicht bei der Paarbeziehung Schluss, dieses Thema, diese Wurzel, die dahinter hängt, sondern es ist dann viel breiter und größer und legt dir auch in anderen Bereichen Steine in den Weg. Und deswegen habe ich die Therapie dann auch speziell deswegen angefangen. Und dieses Coaching-Ding ist halt, wenn ich wen zum Reden brauche, ich kann nicht die ganze Zeit meine Kumpels und mein Umfeld damit belasten mit den Sachen, die ich mit mir rumtrage. So, vor allen Dingen brauche ich eine neutrale Person. Dein Umfeld ist meistens so ausgerichtet, dass sie nur das Beste für dich wollen. Aber das ist nicht die beste Grundlage für eine wirklich gutes Coaching oder Beratung oder die besten Ratschläge. Eine neutrale Person, die nicht mit dir in einer freundschaftlichen oder verwandtschaftlichen Beziehung steht, sollte objektiv genug sein, dir die richtigen Impulse zu geben. Und deswegen Coaching und eben auch auf der körperlichen Ebene. Sie hat so eine bestimmte Technik, die nennt sich kraniosakrale Therapie. Das ist so, die geht auf dein vegetatives Nervensystem. Und das ist ja bei mir immer ziemlich schnell angetriggert, so durch meine Themen, die ich mit mir rumtrage. Und das ist so ein Baustein. Die Therapie habe ich 2 Jahre gemacht, auf das Beziehungsthema bezogen, weil am Schluss es gibt so ein Bildnis von so einem Stuhl, ne? Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Ein Stuhl hat 4 Beine. Auf 3 Beinen kann er noch stehen, auf 2 nicht. Sprich, die Beine und die Stuhlbeine stehen für Familie, Beziehung, Freunde, Beruf, glaube ich. Beruf, finanzielle Absicherung, Beruf, so. Wenn ein Stuhlbein wackelt, kein Problem. Wenn das zweite Stuhlbein wackelt, dann wird es schwierig und dann solltest du die Hilfe suchen. Die dich stützen, die das dritte oder die anderen Stuhlbeine versuchen zu stützen und dich dabei. Und das sollte, wenn es geht, nicht Freunde oder Familie sein. Das kann Freunde oder Familie sein, aber wenn zum Beispiel dein Beruf kriselt oder deine finanzielle Lage kriselt und wackelt, dann gleichzeitig bricht deine Ehe auseinander zum Beispiel, dann hast du so ein Szenario, dass du eigentlich auf diesen zwei Beinen kann der Stuhl eigentlich nicht stehen, die dann noch übrig bleibt.
Du hast mich gerade voll emotional getriggert irgendwie. Das war voll.
Okay. Was? Bei welcher Stelle?
Bei diesem Bildnis mit dem Stuhl, weil das ist total, das stimmt total. Und ich meine, ich in meiner Vergangenheit auch Kinderheim und sozusagen natürlich auch nicht alles gerade gelaufen und so weiter. Und das fasst es alles so gut zusammen irgendwie, dass klar, du musst halt einen Ausgleich haben. Das muss irgendwie alles miteinander verbunden sein und alles miteinander funktionieren. Und ganz oft auch in meinem Leben war es so, dass ich irgendwie viel zu viel Eingewicht auf die eine Seite hatte, aber schon am Kippeln war die ganze Zeit, ne? Und dann irgendwie hast du versucht, irgendwie das Gewicht wieder auf die andere Seite zu verlagern, um da die Stützen wieder zu machen. Und du kannst nicht 80 Stunden die Woche arbeiten und dabei gleichzeitig noch ein liebevoller Familienvater sein. Du kannst aber nicht 80 Stunden in deine Kinder investieren und dabei noch ein guter Mitarbeiter sein. Das geht halt nicht. Und dieses Gleichnis zu schaffen und gleichzeitig für die Familie zu sorgen, finanziell und so weiter und gesund sein, Sport machen, während du noch viel arbeitest und so weiter. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist eine unheimliche Mammutaufgabe und insbesondere viel, viel schwerer jetzt, da wir in dieser ganzen New Work Homeoffice-Geschichte sind, wo ja eigentlich ein Work-Life-Blending stattfindet, ne? Dass sich das alles krasser miteinander vermischt und man nicht diesen harten Cut 9-to-5 hat. Und das sind auch so Sachen, womit ich mich auch immer wieder beschäftigen muss, um das Gleichgewicht zu halten. Und das bringt das wunderbar auf den Punkt.
Ein Aspekt will ich dann auch Gleichgewicht. Du sagst es selber. Balance. In der Physik, in der Natur, überall geht es um Balance. In der Physik lernst du, wenn das Pendel in eine Richtung schlägt, muss es in die andere Richtung ausschlagen, um in der Mitte wieder zu landen. Darum geht's. Das ist meine Erkenntnis, meine neueste Erkenntnis für mich. Es geht immer um Balance. Du kennst vielleicht ganz solche Stories, hast du mit Sicherheit auch schon gehört. Der berüchtigte Hedgefondsmanager, der sich totgearbeitet hat und dann ins Kloster geht. Oder auf eine einsame Insel wandert. Das ist das Pendel, das ist die Pendelbewegung. Du bist voll hier und musst einmal ins andere Extrem, um irgendwann wieder in die Mitte zu kommen. Und das findest du in der Natur, das findest du in den Naturwissenschaften an jeder Stelle mit der Balance. Und ich bin mir ziemlich sicher, es geht auch im menschlichen Leben so. Zum Beispiel, wenn du ganz viel Kopfarbeit machst, wie wir, da brauchst du den sportlichen Ausgleich, um den Körper und den Geist wieder in die Balance zu bekommen. Weil sonst ist dein Kopf komplett ausgebrannt und dein Körper ist völlig unterlastet. Also nicht ausgelastet. Und hast du eine ganz große Disbalance zwischen Kopf und Körper. Und du brauchst Menschen, die viel mit dem Kopf arbeiten, sollten darauf achten, dass sie einen Ausgleich über Sport, über Bewegung schaffen. Menschen, die viel körperlich arbeiten, sollten umgekehrt einen Ausgleich im Kopf schaffen.
Ja. Und wir, ich glaube, du bist da ja ähnlich wie ich, zumindest hatten wir es ja im Vorgespräch auch, dadurch, dass ich sozusagen aus dieser Kindheit komme, aus der ich komme, ich sozusagen, ich würde nicht sagen, mich gezwungen dazu fühle, aber ich habe so eine intrinsische Motivation, was zu schaffen und dann mich da voll reinzuknien und das irgendwie voll durchzuziehen, ne? Und dadurch kommt halt dieses Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht, weil ich mich irgendwo festbeiße und das einfach durchziehen will.
Aber das ist auf zum einen, ich habe hier ein Tattoo auf meinem Arm, das habe ich mir vor 2 Jahren stechen lassen. Es ist abgeleitet aus dem Buchtitel Ego is the Enemy. Und ich habe daraus gemacht, Ego is the Enemy ist von Ryan Holiday, glaube ich, ein Buch. Das habe ich gehört auf dem Rückweg, als ich aus Portugal mit dem Auto zurückgefahren bin, habe ich das gehört. Und mir war das aber zu fatalistisch oder zu schwarz-weiß. Das habe ich daraus gemacht, Ego is the enemy, sometimes friend. Das, was du gerade beschreibst, diese Triebfeder, diesen Drang, dieses was durchzuziehen und abzuschließen und hochzuziehen, ist das Ego viel. Weil wenn du das Ego nicht hättest, dann, wenn wir alle kein Ego hätten, würden wir wahrscheinlich alle meditierend im Kloster sitzen und nichts tun. Und wir brauchen dieses Ego, hilft uns, Leistung zu Erfolg zu haben, in unserem Sinne, zumindest im Sinne der unserer Gesellschaft Erfolg zu haben und Leistung zu bringen. Dafür brauchen wir das Ego so. Und jetzt das Ego komplett zu verteufeln, halte ich nämlich auch für falsch so.
Ja, ich glaube, das ist ein Motor. Also Ego und auch Egoismus ein Stück weit, zumindest für mich persönlich, war ein großer Motor, dass ich heute hier stehe. Ich glaube, das wäre anders gelaufen, hätte ich das nicht.
Ja. Wir alle Menschen, die irgendwas geleistet haben, hatten wahrscheinlich irgendwie ein Ego-Thema als Triebfeder.
Ja. Ich stelle in dieser Reihe zum Schluss oder zwischendurch, je nachdem, wann es passt, immer eigentlich dieselbe Frage, auch ein bisschen Zeit, um ein bisschen sozusagen Shoutout zu geben. Du bist ja lange in der Branche schon unterwegs und wie gesagt, wir haben es vorhin gesagt, du bist ein Thought Leader auf deinen Themen, EAT, Patente, Entitäten und so weiter. Kennst dich natürlich in der Tiefe gehend mit diesen ganzen Themen aus. Gibt es, wenn du jetzt noch auf Konferenzen gehst oder vielleicht auch dich so ein bisschen in der Branche umguckst, gibt es Persönlichkeiten, die dich persönlich noch inspirieren durch die Arbeit, durch die Dinge, die sie vortragen, durch das, was sie erreicht haben?
Ich habe mit Vorbildern immer so mein Thema. Ich glaube, ich habe keine Vorbilder. Also das Thema Vorbilder gab es bei mir im Leben irgendwie noch nie.
Ich spreche nicht vom Vorbild, ich spreche von Menschen, die dich inspirieren einfach.
Inspirieren tun mich in der Branche, also Bill Slavsky hat mich stark inspiriert. Deswegen, das war der erste, als ich mich damals 2013 angefangen habe mit semantischer Suche tiefer auseinanderzusetzen, war das meine Anlaufstelle Nummer eins seitdem, weil ich war der Einzige, der in der Tiefe, die ich brauchte, das Thema angegangen ist. Dann irgendwann bin ich auf das Buch von Christian Barlock auch noch gestoßen, ein relativ unbekannter Protagonist der Branche, ist auch kein SEO, ist irgendwie Data Science Typ, glaube ich. Der hat eigentlich das Standardwerk zu Entity-Based Search, also entitätenbasierter Suche geschrieben. Was gibt's auch umsonst ja bei Google Books auch zu lesen. Kann ich jedem nur empfehlen, der da sich tiefer mit dem Thema beschäftigen will. Wer mich inspiriert in der Branche? In der Online-Marketing-Branche tatsächlich nicht. Mich inspirieren, jetzt muss ich mal überlegen, wem folge ich denn regelmäßig und finde das auch super. Also ich weiß, dass mich eine Zeit lang Mirko Lange sehr inspiriert hat, aber schon lange her im Bereich Content Marketing. Da hat er sehr viele eigene Systeme und Konzepte und Methoden entwickelt, die mich inspiriert haben. Aber das ist auch schon 6, 7 Jahre her. Ich suche tatsächlich, ich inspiriere, ich mache das ja unter anderem auch mit der Motivation, dass ich andere Menschen inspirieren will. Mir fehlen tatsächlich Menschen, die mich wirklich inspirieren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann dir da tatsächlich gerade bezogen auf Online-Marketing gerade nicht viel sagen. So, ich deshalb bin ich ja auch irgendwie, wenn du, das ist so das Dilemma, wenn du dich entschieden hast, dieses Thought Leadership anzugehen, dann bist du ja mal so eine Art Pioneer oder du rennst so vorab und bist halt Pionier so und bist halt immer einen Schritt weiter als die meisten in einem bestimmten Themengebiet. Und dann ist es wahnsinnig schwer, noch wen zu finden, wo du regelmäßig gucken kannst, dass er dich noch inspiriert irgendwie. Es klingt jetzt irgendwie ein bisschen arrogant vielleicht, wenn ich sage, ich habe jetzt keinen irgendwie so. Aber das ist nun mal, wenn du halt dich entscheidest, immer vorne wegzulaufen und derjenige zu sein, der erstmal die ganze Erde umgräbt und zu suchen, ob er irgendwas findet, was noch keiner gefunden hat, so ungefähr, dann wen willst du dann? Dann ist es schwer, irgendwie zu finden, der dich inspiriert. So. Also ich finde ich finde auf einer persönlichen Ebene vielleicht mal Kompliment für dich nochmal zurück, weil du die ganze Zeit immer da über mich gesprochen hast. Ich finde, was du in den letzten Jahren gemacht hast, hat mich schon irgendwie inspiriert, weil ich verstehe das, wie du dass diesen Podcast hochgezogen hast und ich habe dir das auch auf einer anderen Stelle auch schon mal gespiegelt, glaube ich, bei LinkedIn, glaube ich, dass du irgendwann bei dir gemerkt hast, weil du dich hat man vorher, ich habe dich vorher als Gesicht von unter vielen wahrgenommen, aber so richtig on the map bist du erst seit ein paar Jahren, weil du irgendwie auch, ich habe das Gefühl, ich muss dich, glaube ich, auch mal interviewen, ich hatte so das Gefühl, dass du irgendwann den Punkt hattest, wo du gesagt hast, so, ey, ich bin jetzt, wie ich bin, authentisch und das genau war bei dir so gefühlt der Knotenplatzer, wo dann plötzlich ein Björn Darko aufgetaucht ist und so war, ist, wie er ist, mit der Vergangenheit, mit dem Hip-Hop-Hintergrund, mit dem ganzen Ding und dadurch dann so, du so durchgestartet bist. Das ist für mich eine Inspiration, so, weil es auch ein bisschen mein Weg ist und so ein bisschen mir gezeigt hat, ey, ja, wenn du, eine Bestätigung nochmal war, wenn du authentisch bist, wenn du das durchziehst, wie du bist und dich nicht versteckst und keine Angst davor hast, dass dich keiner verurteilt, weil du irgendwie mit dem Hoodie jetzt hier rumsitzt oder so, das fand ich irgendwie schon inspirierend, so deinen Weg die letzten Jahre.
Ja, vielen Dank. Ja, für mich war das auch, also für mich war es eine Hürde sozusagen, weil ich mir nie gut, ich habe auch so ein Imposter-Syndrom durch halt auch meine Vergangenheit so ein bisschen, wo ich mir eigentlich immer der Meinung bin, dass ich nie gut genug bin. Und auch wenn man denn natürlich in so einer Branche mit so vielen Experten, obwohl man natürlich selber was auf der Kiste hat und so weiter, aber sich da irgendwie trotzdem ein bisschen klein macht. Und irgendwann hatte ich genau diesen Drang, habe gesagt, weißt du was, das ist genauso meine Branche, wie es deren Branche ist. Und es gibt diese Formate nicht und ich mache das jetzt fertig. Und dann ist mir scheißegal, was die Leute denken und was sie reden und so. Und als dieser Switch kam, ging es eigentlich los, ja.
Ich habe mir nämlich ich wusste nicht, was du vorher gemacht hast. Ich habe dich quasi erst seit dem SEO-Presso-Podcast erst auf dem Schirm so richtig. Dann habe ich mal bei dir bei LinkedIn geguckt und du hast ja eine krasse Historie, so was ich da gesehen habe. Und das ist mir nie so bewusst gewesen, weißt du, weil du da irgendwie so dich so gefühlt so, du hast dich irgendwo eingenistet in so einem, hast dich so irgendwie so eingegliedert in so ein System, ohne aber deine wirklichen Stärken aus deiner Persönlichkeit heraus da irgendwie nach draußen zu bringen, ne? Kam mir zumindest so vor.
Ich bin ein unscheinbarer Schein. Olaf, wir sind mit Hip-Hop angefangen. Du hast gesagt, es gibt wenig Leute, die dich inspirieren. Was ich aber gerne zum Schluss nochmal wissen möchte, sind deine Top 3 All-Time Classic Hip-Hop-Bands.
Boah, das ist, glaube ich, mit die schlimmste Frage, die du so Typen wie uns stellen kannst, weil ich glaube, du würdest dich auch schwer tun bei der Frage.
Also bei mir wäre auf jeden Fall Wu-Tang dabei.
Wu-Tang ist bei mir tatsächlich nicht dabei. Ich würde sagen AZ tatsächlich, weil ich bin so ein Underground-Typ. Ja. So. AZ ist komplett underrated, der Typ. Der ist hat viel zu wenig Beachtung bekommen, den kennt kaum wer sogar. Für mich rein flowtechnisch und stimmentechnisch einer der besten, finde ich, Rapper all time so. Tupac, kann man jetzt so sagen, Tupac so. Aber ich meine Tupac vor allen Dingen vor seinem Tod, weil ich fand, nach seinem Tod ist eigentlich nur noch Mist rausgekommen, großteils. Da kannte ihn nur keiner vor seinem Tod. Ich hatte mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der erst seinen Hype nach seinem Tod bekommen hat. Und wer noch? Also rein, ich schwanke zwischen Ice Cube und Gangster als Gruppe.
Ja, oh geil, ja. Also da sind auf jeden Fall, also Ice Cube und also so diese kalifornische waren nicht immer meins, sind natürlich geile Dinge, auch bei Ice Cube, aber Gangster definitiv etwas, was mich stark mitgeprägt hat. AZ als Underground kennt man natürlich ein paar Songs und so weiter, aber so, wir sind da auf einer ähnlichen Schiene. Was ich noch gesagt hätte, was vielleicht auch so ein bisschen unscheinbar ist, ist Rascals. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Das ist kanadisch, das waren Kanadier, ne?
Und aus New York noch Cellar Dwellers oder The Dwellers, wie sie sich nennen. Unheimlich krasse Beats und Flows, die beiden Typen. Boah.
Cellar Dwellers, Junge, da bist du ja noch, das ist ja noch undergroundiger als AZ.
Das ist es tatsächlich. Aber kann man sich auch mal anhören. Ich danke dir, dass du da warst. Ich fand es unheimlich tolles, persönliches, inspirierendes Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann nochmal persönlich wieder. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.